Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof. Guten Tag, Walter.
Hallo, Martin.
Und geht es dir gut?
ja und ja.
Ist der Frosch beherrschbar?
Nun, ja. Wenn man anfängt zu reden, möchte der Frosch auch mitquaken.
Ach, dieser Kermit, da müssen wir was machen.
Der quakt dann einfach dazwischen und wirft auch etwas rein.
Na, wir halten Kermit einfach im Zaum.
Ja, Kermit muss unter Kontrolle kommen.
Nun ja.
Es heißt, es dauert 3 Wochen, wenn man es behandelt. Und wenn man es nicht behandelt, auch 3 Wochen.
Okay. Also lass es einfach sein.
Stimmt, so schaut es aus.
Also 21 Tage ohne Behandlung und 3 Wochen mit.
Ja, wenn man es behandelt.
Heute erregen wir wieder etwas die Gemüter.
Warum nicht? Ist das nicht Teil des Berufsbildes?
Nun, es scheint so, dass jeder alles in einen Topf werfen möchte. Verschiedene Religionen und alles Mögliche. Also können wir doch ein wenig darin rühren.
Ja, lass es uns ein wenig aufrühren. Martin, gefällt dir das Bild im Hintergrund?
Ja, es gefällt mir wirklich.
Project 2025. Macht Amerika wieder groß. Nein, katholisch. Das ist frech. Ich sehe, dass hinter bzw. unter der Kappe ein Rosenkranz hervorschaut.
Nun ja, es wird die ganze Zeit von Gebet gesprochen, aber Sie haben eine andere Sichtweise auf das Gebet.
Ja, genau. Martin, ich denke, dass wir gewissermaßen auf eine Erfüllung der vorhergesagten Dinge zusteuern. Also sollten wir vielleicht beten.
Gewiss müssen wir beten. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir befinden uns sicherlich in bedeutsamen Zeiten und wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein können. Doch ohne dich können wir es nicht machen. Und so bitten wir dich, dass du bei jedem Schritt des Weges und bei jeder Minute des Gesprächs unseren Verstand erhältst und das Gespräch leitest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Es finden in der Welt viele interessante Dinge und Geräusche im Hintergrund statt. Ein paar Wahlen waren auch interessant. Eine in Kanada und eine in Australien. Und der Trump-Faktor.
Tja, es ist interessant. Und einige Länder, wie beispielsweise Kanada, da rechnete man nicht damit.
Nein, erst die Konservativen mit 27 Punkten Vorsprung. Dann kam der Trump-Faktor dazu und sie wollten den Status quo erhalten. Also wandten sie sich wieder den Linken zu. Einige der anderen Bundesstaaten sind darüber sehr aufgebracht, weil sie keine weitere linke Regierung wollten. Einige sagten sogar, dass sie mit den Vereinigten Staaten mehr gemeinsam hätten und sich ihnen vielleicht anschließen würden. Das wäre interessant.
Trump sprach schon die ganze Zeit von einem 51-Staat.
Vielleicht bekommt er ihn Stück für Stück. So nach und nach. Die andere interessante Wahl ist natürlich Australien. Dort sah man auch etwas, was nicht mit den Umfragen übereinstimmte, stimmt's?
Eines ist interessant. Die Partei, die gewann, versucht auch eine ziemlich lächerliche Steuer einzuführen.
Ja. Und in Großbritannien ist noch etwas anderes interessant. Die Partei, die nicht so rechts ist, gewann. Aber in der Nachwahl sieht es so aus, als ob die Rechte wieder an Boden gewinnt. Es ist eine sehr bunte Mischung da draußen. Aber wenn man sich das unter einem prophetischen Blickwinkel betrachtet, wird das zweite Tier aus Offenbarung 13 das Tempo vorgeben. So sagt es die Bibel. Es besteht kein Zweifel, dass dieses zweite Tier die USA ist. Man kann es nicht anders auslegen. Und dann zieht der Rest nach. Also das Durcheinander, das wir haben, ist in Wirklichkeit der Versuch, die Vorherrschaft zu erlangen, damit diese Umsetzung möglich wird.
So that implementation will become a possibility.
All diese Dinge sind sehr faszinierend, aber Amerika muss das Tempo vorgeben.
Mein lieber Schwan, was für ein Tempo Sie vorlegen.
Ja, dann hat man das Szenario vom Nordkönig und Südkönig. Und wir wissen, dass sie an einem Tisch zusammensaßen. Dann wird der Nordkönig mit Wagen der Wirtschaft und mit Schiffen und was noch allem heranstürmen. Und er wird den Südkönig überrennen. Wir wissen, dass der Nordkönig das päpstliche System ist. Es muss das wieder langen, was es verloren hatte. Die Wunde, die es erhalten hatte, muss heilen. Eine Wiederherstellung. Und geschieht das gerade in den USA? Oder doch nicht? Lass deine Gedanken doch nur zum ersten katholischen Präsidenten John F. Kennedy zurückschweifen. Was für eine Debatte es da gab. Wenn jemand vorher auch nur über etwas derartiges nachdachte, da wurde sehr viel Wind darum gemacht. Er distanzierte sich natürlich sehr vehement von einer Einheit von Kirche und Staat.
Ja.
Doch die Bibel sagt vorher, dass das zweite Tier im Auftrag des ersten Tieres handeln wird, was der Katholizismus ist. Deshalb müssen wir einen Aufstieg des Katholizismus erwarten, jedoch irgendwie im evangelikalen Bereich versteckt, sodass man ihn nicht wirklich als die treibende Kraft sieht. Fragt man, ob das immer mehr in den Vereinigten Staaten zeigt oder nicht, lautet die Antwort ja, das tut es.
Schau, die Popularität des Katholizismus nimmt stark zu.
Wie ist das möglich? Weil die Menschen die Lehre aus den Augen verloren haben.
Das ist wahr.
Das Thema, das die Welt bewegt, ist nicht länger die Lehre, sondern das Thema lautet soziale Reformation.
Das musst du ein wenig genauer ausführen, denn genau das passiert gerade.
Genau das geschieht gerade, stimmt's?
Ja.
Das Thema der Reformation, wie wir es auch das letzte Mal behandelten, war rein die Lehre betreffend. Was ist die Stellung Christi? Wie funktioniert Erlösung? Und beide Systeme stehen sich diametral gegensätzlich gegenüber. Darüber sprachen wir letztes Mal. Das Thema Lehre und wie wir zur Schrift stehen. Was denn die Rolle der Schrift ist? Der Protestantismus sagte, sie ist zentral. Sola Scriptura. Sie ist unser Führer. Sie ist richtungsweisend, unser Leuchtfeuer, unser Leuchtturm. Der Katholizismus sagte, nein, die Tradition steckt den Rahmen ab, in dem die Schrift interpretiert wird. Und nicht die Schrift steckt den Rahmen ab, wie die Tradition interpretiert wird. Das spannt den Karren vor das Pferd. Und lehrtechnisch konnten beide niemals zueinander finden.
Nein.
Das ist schlichtweg unmöglich.
Ja.
Denn wenn man die Versöhnung als den Weg zur Erlösung annimmt, im Gegensatz zu einem Verwerfen der Versöhnung, als Weg zur Erlösung, wozu man jetzt eine auf Werke gegründete Religion einsetzt, können beide nicht zusammenfinden. Die Lösung für dieses Problem war allmählich soziale Unruhen und Chaos eskalieren zu lassen. So dass die Themen, die die Menschheit heutzutage plagen, nicht länger lehrbasiert sind, sondern sich eher auf soziale Fragen gründet.
Die Armen.
Ja, Armut. Die Kluft zwischen den Reichen und den Armen. Die ideologische Kluft in vielen Bereichen. Wogegen Parteien allgemein früher ziemlich nah beieinander standen, stehen sie jetzt so weit auseinander, dass sie schon fast gewillt sind, gegeneinander in den Krieg zu ziehen und sich gegenseitig kurz und klein zu hauen. Wie bekämpft man also sozialen Aufruhr und soziale Umwälzungen, den Verfall der Gesellschaft, die Degeneration der Menschheit, die moralischen Themen? Und die Antwort lautet, zurück zu einem System, das das unter Kontrolle hatte.
Ja, Und das war?
Im Katholizismus.
Ja, im Mittelalter.
Man blickt auf einen Mann, der Führung geben soll, und das ist der Papst. Wie geschah es, dass Sola Scriptura plötzlich aus dem Fenster fiel? Wie ging das vonstatten? Nun, zuerst einmal musste man Spaltung schaffen. Verschiedene Auslegungen. Also hatte man den Protestantismus und den Katholizismus. Der Protestantismus war von seinen Anfängen an niemals wirklich vereint.
Nein.
Es gab schon einende Aspekte, aber geeint war er nicht. Der Calvinismus blieb der Calvinismus.
Schon gleich zu Beginn gab es keine Einheit.
Nein.
Schon in den Anfängen war er gespalten.
Und dann zerstückelte er sich immer mehr. Und so wie die Leute die Schrift studierten, das haben wir schon sehr viele Male angesprochen, kam keine Einheit heraus, sondern die Denominationen vervielfachten sich. Man begann mit einer Handvoll. Man hatte die Lutheraner in Deutschland. Man hatte die Calvinisten in der Schweiz. Dann drang das schließlich bis nach Schottland vor, wo die Calvinisten über John Knox ihre Lehre einführten. Dann hatte man die Kirche von England und alle von ihnen waren im Grunde eine mit dem Staat vereinte Kirche. Denn so war eben das Denken im Mittelalter. Dann wurde diese Einheit von Kirche und Staat nach der Französischen Revolution unterbrochen. Dann hatte man den Niedergang der Könige. Die Könige wurden augenscheinlich hinausgeworfen.
Ja.
Und wenn man sie behielt, hatten sie eine zeremonielle Rolle.
Aha. Wie gegenwärtig.
Ja. Aber wenn man hinter die Kulissen blickt, sind sie in den Geheimgesellschaften sehr prominent.
Ja.
Und tatsächlich leiten die Mitglieder des Könighauses viele der Geheimgesellschaften, ja. Stimmt's? Wenn man die Großmeister der Logen des schottischen Ritus hernimmt oder in England oder wo auch immer, sind die Royals diesbezüglich sehr hochrangig repräsentiert. Das ging augenscheinlich in den Untergrund. Die Demokratie nahm deren Stelle ein. Und die Demokratie vervielfältigte die Systeme. So spalteten sich schließlich die Kirche wegen bestimmter Themen immer weiter in neue Splittergruppen auf. Bis man endlich Tausende davon hatte, die sich alle auf die Schrift beriefen. Wie bekommt man sie dann vom Buchstaben des Wortes weg? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.
Ja.
Dein Wort ist Wahrheit. Wie bekommt man sie davon weg? Nun, man bricht es Stück für Stück weg.
Man gewichtet anders.
Ja, man benutzt beispielsweise die Wissenschaft. Zuerst verneint man 1. Mose. Dann wird das schon einmal zur Mythologie. Dann verneint man die Abschnitte der Schrift, die sich darauf beziehen oder die Schöpfungsgeschichte irgendwie verteidigen. Man zerbricht das, sodass ein, nennen wir es, ein Verwässern der absoluten buchstäblichen Auslegung der Schrift geschieht. Und das trägt man in die ganze Gesellschaft. Die Jesuiten verrichteten mit ihrem Lernen gegen das Lernen eine großartige Arbeit. Sie bauten dabei die Universitäten auf und säkularisierten sie. Sie nahmen die Schrift als Grundlage für die Frage, was Wahrheit ist, heraus. Dafür, was richtig und was falsch ist, das war ein gewaltiger Schachzug. Das zu schaffen brauchte ein paar Jahrhunderte. Dann lässt man das religiöse System von einem aufs Wort basierten zu einer emotionalen Religion umschwingen, worin der Geist zur Norm wird und nicht länger das Wort.
Ja, also in Wirklichkeit wird damit die Autorität umgedreht.
Ja. Also jetzt diktieren einem die eigenen Gefühle die Religion. Und jetzt ist man für eine ökumenische Bewegung bereit. Man ist bereit, alle zusammenzubekommen. Und Die Notwendigkeit zur Einheit gründet sich auf soziale Themen und nicht länger aufs Wort. Also Papst Franziskus und alle Päpste davor sagten, lasst uns Einheit haben. Wir alle glauben doch an Jesus. Wir glauben alle, dass wir in den Himmel oder in die Hölle kommen, wenn wir sterben. Also schieben wir doch alle anderen lehrtechnischen Themen beiseite und schauen wir, wie wir diese sozialen Themen gemeinsam anpacken können. Jeder möchte Moralität. Jeder möchte dies oder jenes. Konzentrieren wir uns doch auf das, was wir gemeinsam haben und vergessen all diese anderen Themen. So fing es an.
Und darum konnte auch der Katholizismus wieder so populär werden.
Richtig. Und jetzt, wo die Welt in einem Zustand ist, in dem man diesen moralischen Schwerpunkt erneut braucht, welche Grundlage hat da dieser moralische Schwerpunkt? Wird es das Wort sein?
Nein, definitiv nicht.
Nein, definitiv nicht. Denn das schafft nur Schwierigkeiten.
Ja, das stimmt. Es ist so, wie Tony Palmer es sagte.
Ja.
Gott wird das in Ordnung bringen.
Gott wird die Lehren aussortieren, wenn wir oben sind. Ich wundere mich, warum er sie alle in ein Buch schrieb, wenn er doch sagen möchte, steckt das Buch weg, die bringen wir später in Ordnung. Das ergibt keinen Sinn. Aber genau das taten sie. Gott wird sie aussortieren. Konzentrieren wir uns doch auf Sozialthemen. Und wir brauchen eine starke Führung. Welche ist die größte Kirche? Ist das nicht der Katholizismus?
Ja, das ist sie.
Und steigt sein Einfluss nicht überall?
Definitiv.
Und auf wen schaut man wegen der Leitung und Führung?
Auf den Papst. Weißt du noch, wie John Kerry sagte, dass der Papst der moralische Führer der Welt sei?
Ja, aber er braucht mehr Einfluss. Und wie erhalten sie diesen Einfluss wieder? Nun, dann entern wir doch das zweite Tier. Seit Jahren sagen wir schon, dass das zweite Tier päpstliche Lehren, Normen und Moralität wieder umsetzen wird. Und es ist ein sehr spektakuläres System. Eines, das durch seinen Mystizismus anziehend wirkt. Und durch die Ziele und Absichten der Menschheit dabei zu helfen, wieder zurück zur Moralität zu kommen. Sie scheinen so nobel zu sein. Gar nicht davon zu reden, dass die Schrift beerdigt wurde und mit ihr die Rolle und zentrale Stellung Christi. Die andere wichtige Sache ist folgende. Martin, dass nämlich die frühen Reformatoren und das römisch-katholische System fest glaubten, dass Kirche und Staat vereint werden müssten. Denn was bringt es, ein System der Moralität zu haben, wenn es nie umgesetzt wird? Kannst du nicht die Polizei dafür sorgen lassen, dass die Umsetzung sichergestellt ist?
Weil es zum Besten von jedem ist. Es ist für das Gemeinwohl.
Ja, es sollte aber so sein, dass man eine persönliche Entscheidung trifft, um die Erlösung anzunehmen.
So ist es gemäß der Bibel.
Ja, laut der Bibel. Und man muss eine persönliche Entscheidung treffen, um mit den Prinzipien der Bibel, den 10 Geboten, in Einklang zu kommen. Kommen wir mit den Prinzipien der Bibel im Einklang. Jetzt sagt aber der Katholizismus, unser moralischer Standard und unsere Prinzipien basieren nicht auf der Schrift. Sie basieren auf Naturrecht. Wir werden sie nicht auf eine biblische Grundlage stellen.
Nein.
Aber wir lassen sie fast genauso aussehen.
Ja.
Aber es wird nicht genauso sein, es wird nur gleich scheinen. Lass uns die 10 Gebote bearbeiten und sie dermaßen ändern, dass sie vielmehr die Bedürfnisse der Gesellschaft widerspiegeln als die Forderungen Gottes.
Ja, das macht Sinn. Genau das machten sie.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist eine sehr bestimmte Gottheit. Derjenige, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist der wahre Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Neben wem? Das könnte jetzt ein ganz allgemeiner Gott sein.
could be a generic God now.
Das ist jetzt
die katholische geänderte Version.
Die katholische abgeänderte Version. Da hörte es auf.
Ja, da hört es auf. Jetzt hat man eine allgemeine Gottheit, wogegen man in der Schrift eine ganz bestimmte Gottheit hat. Welcher dient man? Dem Gesetzgeber. Welchem? Dem, der die Kinder Israels aus Ägypten herausführte, der am Sinai sprach und sein Gesetz mit seinem Finger niederschrieb.
Derjenige, der auch schuf.
Genau der. Er ist derjenige, dem man dienen soll. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber wie bekommt man Menschen dazu, sich einem derartigen Gesetz auszusöhnen?
Man nimmt ein paar Worte heraus, die bestimmen, welcher Gott es ist.
Ist das eine gute Idee?
Nun,
natürlich dient das was. Wird es der Gemeinschaft dienen oder wird es Gott dienen?
Der Gemeinschaft.
Ah, okay. Also sagen wir doch um der Unruhe willen, dass alle Religionen den gleichen Gott haben.
Ja.
War das im Alten Testament der Fall? Hatten alle Nationen den gleichen Gott?
Definitiv nicht.
Definierte es Paulus nicht?
Ja.
Sagte er nicht, dass die Heiden das, was sie opferten, den Dämonen opferten?
Ja.
Sie opferten es den Teufeln?
Ja.
Stimmt's? Und ich möchte nicht, dass ihr am Tisch der Dämonen teilhabt. Laut der Schrift waren also nicht alle Gottheiten gleich.
Definitiv nicht. Sogar wenn man zu Elia geht, warum hatte er diese Berg-Kame-Erfahrung?
Martin, wird diese Philosophie in einer ökumenisch geprägten gesellschaftlichen Weltsicht funktionieren?
Ganz und gar nicht.
Das ist doch ein Problem, richtig?
Das ist ein großes Problem.
Wer schuf nun dieses Problem? Gott.
Ja, für sie.
Gemäß der Bibel schuf er es. Er sagte niemand anderen, nur den einen, der euch aus Ägypten geführt hat, der auf dem Sinai stand und das Gesetz mit seinen Fingern niederschrieb. Genau der. Machen wir das doch einfach ein wenig allgemeiner. Nun sind die Hindu-Gottheiten willkommen. Die islamische Gottheit, die keinen Sohn hat.
Nein.
Sie ist willkommen. Die Gottheit der Schamanen ist willkommen. Jeder ist jetzt willkommen. Lasst uns doch miteinander sprechen. Lasst uns bloß nicht über Lehren sprechen. Besprechen wir doch soziale Themen.
Ja.
Es gibt so viel Armut, so viel Hunger, so viel Streit unter den Religionen. Was verursacht denn diese Konflikte? Warum möchte der Dschihadist den Christen auslöschen? Und warum ist der Christ so stur, dass er nicht die Gottheit des Dschihadisten akzeptiert? Lasst uns das doch alles beiseite legen. Sagte Papst Franziskus nicht, alle Religionen führen zum selben Gott?
Ja, das sagte er. Und dass alle Freunde sein müssen. Fratelli tutti.
Fratelli tutti. Also befreien wir uns doch vom Ersten. Und Götzenanbetung ist auch etwas problematisch. Du sollst dir kein Bildnis, keinen Götzen machen. Das wird nicht funktionieren.
Nein, weil das schon viele Religionen ausschließt.
Was machen wir bloß mit dem Hinduismus?
Ja.
Mit all den Götzen? Was macht man mit dem Buddhismus?
Oder mit der Ahnenverehrung?
Was macht man mit Ahnenverehrung? Das wird doch nicht funktionieren. Also werden wir das doch einfach los, stimmt's? Also lass dieses Gebot weg. Dann können wir Pachamama im Vatikan verehren. Und wir können Solidarität zeigen. Und jeder wird glücklich sein. Das ist doch viel vernünftiger, stimmt's?
Nein.
Oh, okay. Ich missbrauche Gottes Namen nicht, aber jetzt weiß man gar nicht, von welchem Herrn man überhaupt redet. Sehen wir doch alle als gleich an.
Genau, so dass man von keinem schlecht spricht oder spricht gegen keinen von ihnen.
Dann bist du ein unartiger Junge. Also das sagte Papst Franziskus. Sie sind alle gleich. Nun ist das immer noch biblisch?
Nein, ganz und gar nicht.
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten. Aber die ganze Welt verehrte doch die Sonne. Das ist ein bisschen viel verlangt, hinzugehen und jeden auf den 7. Tag umzustimmen. Bleibt einfach beim 1. Tag. Und schließlich stand Jesus ja am 1. Tag auf. Halten wir uns doch nicht damit auf. Aber es ist das Gesetz der Autorität. Ich bin der Herr, dein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Deshalb habe ich euch geboten, ach nein, 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 halten wir es doch weiter allgemein. Jeder denkt hier sowieso anders. Nur ein paar sind hier ein bisschen durchgeknallt und wollen das machen, richtig?
Aber lass sie es an ihrem Tag machen. So lass uns einfach sagen, heißt es nicht, halte den siebten Tag heilig? Und damit hat es sich. So heißt es jetzt.
Ehre Vater und Mutter, damit du lang leben mögest, stimmt's? Ach, nehmen wir doch die Verheißung heraus. Sagen wir einfach Ehre Vater und Mutter. Aber bringen wir doch Naturrecht hinein. Wer wirklich beschützt werden muss, ist das Kind. Machen wir ein paar Menschenrechte. Setzen wir das Recht des Kindes höher als Elternrechte, sodass Staat und Schule entscheiden können, welches Geschlecht dein Kind hat.
Oder dass dein Kind gar nicht dir gehört.
Man hat nicht gesehen, als das Kind ohne Kleidung herauskam, welches Geschlecht es hatte. Das ist etwas, was der Staat oder das System später für dich entscheidet. Und wenn du da eingreifst, werden wir dein Kind wegnehmen, weil Kindesrecht über dem Recht der Eltern steht. Drehen wir doch dieses Gebot ganz um. Wir könnten den Rest weiter durchgehen. Das müssen wir nicht, aber das sind die wichtigen. Also ist das Wort nicht die Norm, Martin, sondern wie der Katholizismus es interpretiert hat und es in ihrer Form der 10 Gebote festgehalten hat, die sich mit den biblischen zu überlappen scheinen, sie jedoch völlig bedeutungslos machen.
Ja.
Stimmst du mit einer solchen Aussage überein?
Sicher doch, definitiv. Und das ist die Grundlage der Ökumene.
Und jeder ist dieser Meinung. Beim Konzil zu Trient, als die Protestanten riefen, sola scriptura, wir glauben an die Bibel und nur an die Bibel. Da sagte der Erzbischof von Regio, nein, das tut ihr nicht, ihr haltet den Sonntag. Ihr hört also in Wirklichkeit auf die Normen und Standards der katholischen Kirche. Also haltet mal die Luft an. Ihr seid einfach ein rebellischer Haufen. Wir werden das mit euch in Ordnung bringen. Und zu diesem Zweck wurden die Jesuiten gegründet. Wir werden euch zu den von der Kirche vorgeschriebenen Normen und Standards zurückbringen. Und vergessen wir doch die Bibel.
Ja.
Im Grunde geschah es so, kurz und knapp gesagt.
Wie wir dahin kamen, wo wir uns jetzt befinden.
Und jetzt werden wir in ein System gehen, bei dem die Welt sich in Aufruhr und Chaos befindet und wieder starke moralische Führung braucht. Zurück zum Katholizismus, nicht zum Wort.
Nein.
Zurück zum Katholizismus und seinen Normen. Und weil die Lehre nicht wichtig ist, sondern die Gesellschaft und das Gemeinwohl und auch die Bedürfnisse der Gesellschaft wichtig ist. Deswegen wird es niemand bemerken.
Nein.
Wenn wir Vorgehensweise und Gesetze und Dinge umsetzen, die dem widersprechen, was die Bibel sagt. Aber die Gesellschaft braucht das wirklich.
Und das passt genau zu dieser ökumenischen Verkündigung der Liebe.
Gut gesagt. Also lassen wir unsere Lehre ganz weg. Sie ist nicht wichtig. Gehen wir mit dem Strom. Nun, Martin, was ist, wenn jemand sagt, ich gehe nicht mit der Menge mit?
Dann werden wir sie doch um der sozialen Gesellschaft willen und all dem einfach los.
Okay, also jede abweichende Stimme muss zum Schweigen gebracht werden, richtig? Sie wissen aber nicht, wie das geht. Oder haben sie das kürzlich in der Welt praktiziert? Wie man bestimmte Stimmen zum Schweigen bringt. Sogar wenn das, was sie sagen, Sinn ergibt. Aber es heißt, dass sie Unsinn reden.
Nun, ja.
Was ist, wenn wir so ein ungezogenes Bild im Hintergrund haben, Martin?
Ja, könnten wir.
Dann könnten wir auch ein ungezogenes Gespräch führen.
Vor 5 Jahren musste man nicht so rundheraus reden. Und man hätte Leute nicht so leicht ausgegrenzt.
Okay.
Also in den Medien. Wie man es schon gemacht hat, nur weil jemand gegen die akzeptable Norm verstieß, so wie sie sie definieren.
Okay, also bei der ganzen Sache geht es darum, dass die Bibel vorhersagt, dass das erste Tier, das eindeutig der Katholizismus ist, wieder gesunden wird. Seine Wunde wird geheilt werden. Und derjenige, der seine Normen und Standards zu dessen Gunsten umsetzen wird, wird das zweite Tier sein, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Frage lautet nicht, ist das möglich? Sondern die Frage lautet, passiert das gerade?
Definitiv.
Also was muss passieren, Martin? Als erstes muss das Ansehen des Katholizismus wieder zunehmen.
Ja, er muss wieder populär werden.
Das als erstes. Als zweites muss die moralische Stimme, die aus dieser Quelle stammt, als überragend angesehen werden. Daran arbeiten sie schon sehr massiv, stimmt's?
Ja, sicher doch.
Die Linken und die Rechten. Wenn man beispielsweise die diesbezüglichen Reden von Kerry heranzieht, das muss wieder herausgestellt werden. Aber es muss überhöht werden. Es muss noch zunehmen.
Ja, noch mehr. Es muss ein Held sein, der kommt.
Ja, aber es muss immer noch passiv wirken. Im Hintergrund gehalten. Es braucht also einen Stellvertreter, der es für ihn tut.
Jemanden, ja, eine Bulldogge.
Man spricht viel über Stellvertreter, wie etwa die Houthis, die Stellvertreter für den Iran sind und so weiter. Man braucht also einen Stellvertreter, der sagt, genau das brauchen wir. Wir brauchen diese moralische Größe. Und was sagte dieser Papst und jener Papst? Und was sagte dieser Papst, wir sollten diese Dinge nicht vergessen? Und was wird der neue Papst sagen? Das wird sehr interessant werden.
Bestimmt.
Ich denke, jeder wird an den Punkt kommen, an dem er sagt, nun, das ist doch einmal eine Stimme der Vernunft. Und das in unserer Zeit.
Das denke ich auch.
Und wir sollten zu diesen Normen und Standards zurückkehren. Aber man braucht einen Stellvertreter. Nun gut, also führe den Stellvertreter ein. Nun, Kirche und Staat waren ein so wunderbares System. Denn egal, was die Kirche entschied, pflegte der Staat umzusetzen. Das war wunderbar. Beide waren glücklich. Und das fiel geradewegs aus dem Fenster. Wir brauchen es erneut, richtig? Kirche und Staat müssen zurückkommen. Die Trennung von Staat und Kirche war eine schlechte Idee für das Gemeinwohl.
Definitiv.
Und wir müssen wieder herrschen, stimmt's?
Ja, so ist das Empfinden der Kirche heute.
Ja, so empfindet die Kirche. Wir müssen wieder regieren. Wie war es bei den Juden? Hatten sie auch das Empfinden, herrschen zu müssen?
Definitiv, ja.
Und der Messias würde ihnen diese Herrschaft wegnehmen und der Schwerpunkt würde auf ihm und dem, was er im Himmel tut, liegen. Was wäre dann ihre Rolle hier unten?
Nun, so wie du es sagtest, war es laut der Schrift.
Ja.
Aber in ihrem Denken wollten sie das nicht.
Nein, nein, sie wollten herrschen. Und im Mittelalter schaffte man es zu herrschen. Und jetzt haben sie diese Herrschaft verloren und wollten sie zurückhaben. Wir müssen also Kirche und Staat wieder zusammenbringen. Martin, wenn das geschieht, dann wird das Manuskript, das uns vorliegt, nämlich das Wort Gottes, das hier,
ja,
sich selbst rechtfertigen.
Aber gewiss doch.
Also werfen wir einen Blick darauf, was in der Welt geschieht. Martin, Papst Franziskus setzte sich sehr für die Umwelt ein. Die erneuerbare Energie. Aber irgendwie muss es einen Ausgleich geben. Denn Donald Trump kommt daher und möchte, dass man nach Öl bohrt.
Und sofort zieht er sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurück und all das.
Und dennoch darf das Thema nicht verschwinden. Denn eine päpstliche Stimme ist ja nicht irgendwer, richtig? Ich finde es sehr interessant, dass Spanien dieses Desaster hatte. Dem Meilenstein in Spaniens, 100% erneuerbarer Energie, folgte ein historischer Blackout. War das Zufall? Sie brüsteten sich, dass ihr Netz sich zum ersten Mal auf 100% erneuerbarer Energien gründete. Und dann gab es den Geist auf.
Ein paar Tage später.
Ja, die Menschen kamen nicht aus den Zügen heraus, weil die Türen versperrt waren. Sie mussten die Türen gewaltsam öffnen. Es gab Panik.
Eine große
Panik. Ja, eine große Panik. Und nichts funktionierte. Zum ersten Mal löste sich das ganze landesweite Netz einfach auf. 12 Tage später erlebten Spanien und Portugal ihren größten Blackout. Der Stromausfall betraf auch Teile von Frankreich, Andorra, Belgien und die Niederlande, als das iberische Netz vom größeren europäischen Netz ging. Und der Grund? Nun, wir wissen es nicht wirklich. War es die Temperatur? War es ein Spannungsimpuls? Was immer es war, aber die Panik.
Sie waren nur ein paar Stunden ohne Strom. Und es gab Panik, Panik, Panik.
Panik, Panik, Panik. Ich denke, all diese Menschen sollten nach Südafrika kommen und eine Weile hier leben. Denn unser Netz ist immer weg.
Wir haben mehr. Nun, es stabilisierte sich eine Zeit lang und dann vor ein paar Wochen
brach es wieder zusammen.
Ja, leider stimmt.
Wenn man jemals in Johannesburg Auto gefahren ist und man denkt, eine Ampel zu bekommen, die funktioniert, dann denke nochmal. All diese Dinge, also wir sind total daran gewöhnt. Tatsächlich lächeln wir, wenn diese Dinge passieren. Aber Martin, das ist einfach Teil des Chaos, das geordnet werden muss. Es muss geordnet werden. Und dieses Ordnen wird mit einer religiösen Betonung kommen müssen.
Schau, aber vielleicht ist es ja auch, dass das alles passiert. Und Trump, der gegen all das ist.
Es erhöht seine Position.
Ja.
Sein Ansehen. Gehen wir doch ein wenig zurück zum 25. März. Das ist jetzt übrigens nicht so lange her.
Nein.
Erzbischof Elpidophoros überreicht Präsident das Heilige Kreuz am griechischen Unabhängigkeitstag. Nun, das ist sehr spannend. Also der Erzbischof, ein orthodoxer Erzbischof, übergibt dieses besondere Kreuz. In seiner Rede vergleicht er die Führung des Präsidenten mit der des Kaisers Konstantin des Großen. Nun, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, war Konstantin natürlich ein sehr wichtiger Kaiser, weil er dem Christentum einen offiziellen Status gab.
In Rom.
Er machte es nicht nur offiziell. Laut einigen Schriftstücken, von denen einige behaupten, dass sie komplett gefälscht sind, übergab er im Grunde dem Bischof von Rom die Herrschaft auf einem Silbertablett. Sodass dieser nicht nur in religiösen Belangen, sondern auch in weltlichen herrschen konnte. Dieses Erbe hinterließ er im Grunde der römisch-katholischen Kirche.
Also der Bischof von Rom ist jetzt der Papst.
Ja, das ist der Papst. Also Konstantin nahm das Christentum an. Aber vom Heidentum wandte er sich nicht ab.
Nein.
Wenn man zu seinen großen Denkmälern geht, wird auf der einen Seite das Christentum dargestellt und auf der anderen Seite der Mithraismus, der Sonnenkult. Tatsächlich vereinte er das Heidentum mit dem Christentum. Das ist Synkretismus. Es stoppte den Krieg und die Verfolgung der Christen. Aber nicht, weil die Christen wirklich gewonnen hatten.
Ja.
Sie wurden zusammengelegt.
Genau genommen ist das gefährlicher.
Ja, das ist viel gefährlicher. Synkretismus ist wie Gift in einem sehr angenehmen Getränk.
Verführung.
Wie auch immer. Der Erzbischof verglich ihn mit Konstantin. Mit diesem geschichtlichen Hintergrund bin ich damit sehr zufrieden.
Das ist wahr, denn die Bibel sagt, dass genau das geschehen wird. Im Grunde ist es das Gleiche.
Er nannte dabei des Kaisers Vision vom Kreuz als Symbol eines göttlichen Sieges. Bei der Übergabe des Kreuzes erinnerte Erzbischof Elpidophoros an die Geschichte der Vision des Kaisers Konstantin. Dieses Kreuz ist das gleiche Symbol, das den großen römischen Kaiser Konstantin zum Sieg führte, wie Jesus ihm in einer Vision offenbarte. Sichtlich gerührt und dankbar nahm Präsident Trump das Geschenk an und bestätigte dessen tiefe Bedeutung. Martin, welchen Effekt hatte das, was Konstantin tat? Er erhöhte die Position des Bischofs von Rom über alle anderen christlichen Bischöfe in der ganzen Welt und baute im Grunde als Konsequenz das Papsttum auf.
Also wenn man das als Typus nehmen kann,
ist das ein Vergleich?
Oder eine Parallele? Unglaublich.
Wäre das nicht eine interessante Parallele? Das könnte es sein, stimmt's? Und dann das. Am 19. März 2025 versammelten sich religiöse Führer um Trump, um im Oval Office zu beten. Man nannte es einen unglaublichen Tag. Aus dem ganzen Land kamen sie, um Donald Trump zu besuchen und beteten mit dem Oberbefehlshaber. Das Weiße Haus postete ein Bild mit den Führern, die sich im Gebet um Trump versammelten, als dieser an seinem Schreibtisch saß. Im Februar unterzeichnete Trump eine präsidiale Verfügung, um das Glaubensbüro des Weißen Hauses zu gründen. Wir haben hier eine Steigerung.
Ja, das war das Erste, was er im Präsidialerlass niederschrieb. Und Paula White ist dabei die wichtigste Beraterin von Trump.
Dieses Büro befindet sich im Weißen Haus, sehr nah am Oval Office,
im Westflügel.
Das ist übrigens sehr symbolisch. Und das ist auch das erste Mal, dass einer derartigen Organisation eingeräumt wurde, einen Fuß im Weißen Haus zu haben. Es ist wie ein Zusammenkommen von Kirche und Staat.
Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, das zu tun.
Das Büro ist Teil des innenpolitischen Forums. Die Verfügung besagt, dass das neue Büro sich mit Glaubensführern zu verschiedenen Themen beraten wird, einschließlich der Verteidigung der religiösen Freiheit. Nun, das klingt doch sehr edel. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie Papst Franziskus und der Katholizismus religiöse Freiheit definieren. Religiöse Freiheit wird immer innerhalb der eingeschränkenden Rahmenbedingungen des Gemeinwohls definiert.
Also in Wirklichkeit ist man nicht frei, einfach das zu tun, was man möchte. Man kann es tun, solange...
Man kann seine Vorliebe für eine Denomination haben oder die Vorliebe für eine Glaubensrichtung, solange das nicht mit dem Gemeinwohl in Konflikt gerät. Was ist, wenn Sie bei einem Thema einig sind und du dich davon distanzierst? Dann hast du keine religiöse Freiheit, weil du dich nicht im Rahmen des Allgemeinwohls bewegst. Also diese religiöse Freiheit funktioniert nur, wenn sie den Anforderungen des Allgemeinwohls Genüge tut.
Das ist ähnlich wie bei der Redefreiheit, wie Sie das sehen.
Ja, solange du nichts sagst, was wir nicht wollen.
Ja.
Am Mittwochabend wird Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, die Gala Katholiken für Katholiken beherbergen. Nun, das ist auch faszinierend. Hier hat man diese Organisation, die mit Glaubensding zu tun hat, die ins Weiße Haus gesetzt wird. Paula White ist natürlich evangelikal. Aber jetzt hatte er einen ganz besonderen Tag, nur für Katholiken.
Ja, in seinem Wohnsitz.
In seinem Wohnsitz. Die Sprecher an diesem Abend umfassen Michael Flynn, einen US-Army-General im Ruhestand und den ehemaligen politischen Berater Roger Stone und so weiter. Das ist deren Website. Catholics for Catholics. Katholisches Gebet für die Amerika-Gala 2025 in Mar-a-Lago. Inspiriert eine neue Welle des Katholizismus und Patriotismus in Amerika. Bekommen Sie einen besonderen Schub?
Ja, sicher doch. Sie schieben es an. Es ist auch sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass das die konservativen Katholiken sind, die das Denken vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil unterstützen.
Sie brauchen nur noch einen konservativen Papst, um Dinge festzumachen, richtig?
Das andere Wort, das wir das letzte Mal verwendeten, war traditionell. Das sind traditionelle Katholiken.
Ja, traditionelle Katholiken. Katholiken für Katholiken kämpft dafür, den katholischen Glauben durch Rosenkranzwanderungen, die Medien, politische Aktion und mehr wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Durch Lehre, Martin?
Nein. Nein.
Nein. Lehren lassen wir lieber beiseite. Lasst uns Rosenkranztreffen haben. Den Rosenkranz zu beten ist ein sich wiederholendes Gebet. 10 gegrüßet seist du Maria, ein Vater unser. 10 gegrüßet seist du Maria, ein Vater unser. Und die Bibel sagt deutlich, dass man das nicht machen sollte. Nenne dein Anliegen klar und deutlich. Sprich mit Gott wie mit einem Freund. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Legt eure Lasten zu meinen Füßen nieder und ich werde euch Frieden geben. So ist es. Und dann politisches Handeln. Ist das Teil der Bibel? Nein.
Kirche und Staat.
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Obgleich Catholics for Catholics eine Bewegung leidenschaftlicher Aktivisten ist, wissen wir, dass unsere Arbeit ohne Gebet vergeblich wäre. Also die Antwort hierauf lautet sich wiederholendes Gebet.
Ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir da hinten den Rosenkranz haben.
Gleich hier unter der Kappe. Wir kamen als Land im übertragenen und wörtlichen Sinn bei der letzten Wahl gerade noch einmal davon. Es ist an der Zeit, Gott zu danken und seine Hilfe für die vielen Schlachten zu erflehen, die vor uns liegen. Sind Sie im Kriegszustand?
Sicher doch, ja, definitiv.
Was ist also das Ziel? Katholische Normen und Standards wieder in die Regierung zu stellen?
Da hat man auch etwas Unterschwelliges in Trumps Richtung.
Ja.
Das ist Ihr Mann.
Genau der wird es tun. Okay, sehen wir also, was die katholischen Konservativen dabei empfinden.
Hier ist eine Aufnahme, bei der man nicht alle Priester sehen kann, aber da sind mehr als 100 Priester. Das ist eine Statue unserer lieben Frau von Fatima, die nicht nur Donald Trump, sondern seiner ganzen Familie als Geschenk gegeben wurde. Das ist eine sehr schöne Statue von unserer lieben Frau Fatima. Qualitativ hochwertig, wie man sehen kann. Und Bischof Strickland betete ein wunderbares Gebet, segnete sie und besprengte sie mit Weihwasser. Ich denke, manche Leute sahen die Statue und dachten, oh, eine große Feier der alten Konservativen und mittendrin ein Dinner. Nein, das ist es nicht. Das ist die Segnung der Statue von unserer Dame zu Fatima als Geschenk an die Familie Trump. Und Bischof Strickland betete speziell dafür, dass dieses wunderschöne Bild der gesegneten Mutter ein Kompass sein möge, der sie zu Jesus führt. Dass sie ihnen sagen möge, tu, was immer er euch zu tun befiehlt.
Martin, ist das, wovon wir gerade Zeugen wurden, gegen das zweite Gebot?
Definitiv. Eine Statue zu segnen?
Ist es gegen das zweite Gebot?
Definitiv.
Hast du einen Pieps von Protestantismus gehört?
Nein.
Nicht einen Pieps?
Nein.
Okay. Ist es biblisch?
Nein. Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Also das ganze System dort ist Heidentum.
Wenn man sich Pachamama anschaut, was anderes ist es?
Dasselbe. Es spielt keine Rolle, ob es das eine oder das andere ist. Ich möchte mich jetzt nicht mit Mariologie befassen. Das ist nicht unser Ziel. Wir schauen, wohin es geht. Aber biblisch ist es nicht. Es gründet sich also nicht auf das, was das Wort sagt. Es gründet sich rein auf das, was der Katholizismus sagt. Interessanterweise war es, wie ich glaube Sky News dort hieß es, dass Trump mit all seinen präsidialen Erlässen und all dem, was da geschieht, sich weniger wie ein Präsident, sondern mehr wie ein König verhalte.
Das ist wahr.
Die Verfassung, die im Grunde die Einheit von Kirche und Staat verbietet, obwohl sie jetzt argumentieren, dass sie das nicht tue, sollte sie nicht mit Ich, der König, beginnen?
Das ist jetzt ein wenig scherzhaft gemeint, aber ja, er übernimmt, er macht es auf seine Weise.
Und macht er es im Namen eines anderen?
Aber sicher doch, da muss man sich nichts vormachen.
Und was machte er dann an diesem nationalen Tag des Gebets? Trump gründete am nationalen Tag des Gebets eine Kommission für religiöse Freiheit. Dieser Artikel erschien am 1. Mai. Der Präsident sagt, seine Regierung bringe die Religion in unser Land zurück. Hunderte von Glaubensführern mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund, darunter Christen, Juden, Moslems und Hindus, neben anderen, wohnten dem Event bei, das nur wenige Schritte vom Oval Office entfernt im Rosengarten stattfand. Es wies Momente der Reflexion, mit Gebeten auf, die von prominenten religiösen Persönlichkeiten geleitet wurden, einschließlich eines hinduistischen Friedensgebets und einer christlichen Anrufung, in Anlehnung an den multireligiösen Ansatz früherer Feiern. Also das ist Fratelli Tutti.
Ich wollte dich gerade fragen, ob sich das sehr von dem unterscheidet, was der Papst ständig tat.
Nein, es ist das, was er bewarb. Verneint er das erste Gebot?
Ja.
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 Aber es dient aus einem menschlichen Blickwinkel den Zielen der Menschheit. Jedoch nicht aus einem göttlichen Blickwinkel. Organisiert vom neu gebildeten Glaubensbüro des Weißen Hauses nutzen einige Beamte die Gelegenheit, ihre liebsten religiösen Verse vorzutragen. Die Präsidialverordnung, die die Kommission für religiöse Freiheit errichtete, reiht sich in die Verordnungen mit religiöser Ausrichtung der letzten 3 Monate ein, einschließlich einer gegen antichristliche Voreingenommenheit sowie eine andere, die sich gegen einen landesweiten Anstieg des Antisemitismus an Hochschulen und Universitäten richtet. Nun, einige dieser Universitäten werden unter Druck gesetzt, damit sie sich an diese Präsidialerlasse halten. Vielleicht wird ihr steuerlicher Status für ungültig erklärt. Finanzielle Mittel werden entzogen. Werden also wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen, Maßnahmen ergriffen, um eine bestimmte Ideologie zu erzwingen?
Ja, definitiv. Genau genommen ist alles so biblisch.
Lass uns sicherstellen, dass die Menschen das nicht missverstehen. Denken wir, dass Antisemitismus okay ist?
Definitiv nicht.
Nein. Denken wir, dass eine antichristliche Voreingenommenheit okay ist?
Sicher nicht. Definitiv nicht.
Denken wir, dass wir Moslems aus der Welt eliminieren müssen?
Nein.
Nein. Denken wir, dass Hindus überrannt und von dieser Erde entfernt werden sollten?
Nein.
Nein. Stellen wir das gleich klar.
Ganz deutlich.
Also wir sind nicht gegen Christliches, wir sind nicht antisemitisch, wir sind nicht gegen Hindus, wir sind nicht gegen das Heidentum, außer wenn es um die Lehre geht, richtig?
Ja.
Möchte Gott die ganze Menschheit erreichen?
Ja.
Jeden Stamm, jede Nation und jedes Volk, unabhängig davon, was sie glauben. Wenn es nur einen Gott und eine Wahrheit gibt, dann wird er sie zu dieser Wahrheit rufen. Und es ist die freie Willensentscheidung eines jeden, ob er das annehmen will oder nicht.
Das ist der Kern, das Allerwichtigste.
Wir werden nicht zu Waffen greifen, aber wir werden ein Schwert ergreifen.
Das hier.
Nur das Wort, sein Wort, stimmt's? Nur das Wort, das ist unser geistliches Schwert. Die Schrift sagt, wir wissen, dass das in diesem Setup das erste Gebot verletzt. Und ich muss eine Entscheidung treffen, mit welcher Partei ich mitgehen möchte. Und warum ist es für all diese verschiedenen Glaubensorganisationen möglich, in Solidarität zusammenzukommen? Warum ist das überhaupt möglich?
Schau, ich glaube, da könnte ein Problem bei den Leuten auftreten, wenn sie sagen, oh, aber du bist gegen das. Es ist nichts falsch daran, zu anderen Religionen zu sprechen.
Nein.
Mit Leuten dort befreundet zu sein. Aber wenn es eine offizielle Stelle wird, kann man das nicht.
Wenn man sie alle als etwas annimmt, was zu Gott führt, dann verneint man das, was die Schrift sagt.
Ja.
Denn es heißt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Nämlich durch Jesus Christus, stimmt's?
Ja.
Nun sind dort Christen. Aber welchen Standard nehmen sie an? Den päpstlichen oder den biblischen Standard?
Nun, wenn man all diese anderen Dinge verneint und man die Lehre beiseite legt, dann ist es offensichtlich ein päpstlicher.
Dann ist es Fratelli Tutti.
Ja.
Das ist ein päpstlicher Standard, kein biblischer.
Nein.
Okay, lass uns fortfahren. Nun, was sagte Donald Trump tatsächlich dazu?
Wir bringen Religion in unser Land zurück und wir bringen sie schnell und stark zurück. Denn damit Amerika eine große Nation wird, müssen wir immer eine Nation unter Gott sein. Ein Satz, den Sie, die radikalen Linken, so gerne loswerden wollen. Aber ich denke, Ben, dass wir es nicht zulassen werden, dass Sie ihn loswerden. Wir werden Amerika wieder reich und gesund machen. Und warum sagen wir nicht wieder reich und gesund und religiös, okay? Sollte ich das für diese Gruppe hinzufügen? Stimmt's, Dan Patrick? Also Sie arbeiten direkt vom Weißen Haus aus. Sie haben das nie getan. Das wurde noch nie zuvor getan. Kein anderer Präsident erlaubte das. Ich denke, nun, Sie sagen, Trennung von Staat und Kirche wurde mir erzählt. Ich sage, okay, vergessen wir das einmal. Wir sagen, wirklich Trennung? Ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Ich bin mir nicht sicher. Aber ob es jetzt eine Trennung gibt oder nicht, seid ihr im Weißen Haus Leute, wo ihr sein solltet. Und ihr repräsentiert unser Land. Und wir bringen die Religion zurück in unser Land. Das ist eine Riesensache. Ich schuf ein historisches Glaubensbüro im Westflügel des Weißen Hauses und das wird ein sehr gutes Büro sein. Ich sehe schon, dass bei euch viele Leute ein- und ausgehen und das ist gut, genau das wollen wir. Menschen aller Glaubensrichtungen und ihre religiöse Freiheit zu verteidigen und zu repräsentieren. In der Heimat und weiter weg. Ich wollte, dass sie dieses Büro haben. Das geschah noch niemals zuvor. Ich denke, das geschah noch niemals zuvor, richtig? Menschen des Glaubens durften nie im Weißen Haus sein. Wahrscheinlich werden wir morgen verklagt werden, weil sie sagen werden, Kirche, Trennung von Staat und Kirche. Das können wir nicht machen, stimmt's? Aber wir werden gewinnen. Pam wird gewinnen. Sie wird diesen Prozess gewinnen. Sie gewinnt. Am Ende kriegt sie sie. Manchmal bekommt sie einen kleinen Richter, der nicht so gut ist, aber letztendlich gewinnt sie. Und darum geht es, richtig, Pam? Ich unterzeichnete eine Präsidialverfügung, um den Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist eine große Sache. Große Sache. Und ich setzte eine Arbeitsgruppe des Justizministeriums ein, was wirklich eine große Sache ist. Und Dan, du wirst daran beteiligt sein, um antichristliche Voreingenommenheit auszuradieren. Sie haben das noch nicht gehört, aber es gibt auch antichristliche Voreingenommenheit. Und in ein paar Augenblicken werdet ihr auch einen Präsidialerlass unterzeichnen, der eine präsidiale Kommission zur religiösen Freiheit schafft. Genau darum sind wir wirklich hier. Der Vorsitzende wird der Vize-Governor von Texas, Dan Patrick, sein, dessen Idee es war. Steh auf, Dan. Was für ein großartiger Mann. Was für eine großartige politische Persönlichkeit. Er ist ein unglaublicher Politiker, der Lieutenant Governor. Und er ist ein Mann großer Religiosität. Vielen Dank, Dan. Genau wie Dr. Ben Carson. Ich muss nicht viel über Ben sagen. Ich muss nicht viel sagen. Er war von Anfang an dabei. Ursprünglich war er gegen mich angetreten. Kann ich die Geschichte erzählen? Hast du etwas dagegen? Sicher, dass du nichts dagegen hast? Denn in seinem Wahlkampf war er sehr effektiv. Bei den Umfragen hatte er Zulauf. Er schaute mich bei 3 oder 4 der Debatten an und sagte, wissen Sie, Sie werden mit großem Vorsprung gewinnen. Das war im Laufe des Jahres 2016. Und ich fragte, was meinen Sie, Ben? Was meinen Sie? Was ist mit Ihrem Wahlkampf? Sagen Sie so etwas nicht, Ben. Sie führen einen Wahlkampf. Sie haben eine Chance. Sie liegen ein wenig zurück, aber doch nicht weit genug. Aber er sagte, wissen Sie, Sie werden gewinnen. Diese Leute können Sie nicht schlagen. Niemand kann Sie schlagen. Ich fragte, warum denn das? Er sagte, weil Gott mit Ihnen ist. Ich sagte, das ist nett. Dann sagte er es noch einmal in der Kirche. Erinnerst du dich, Ben? Er zog mich herüber und sagte, weißt du noch, was ich dir sagte? Gott ist mit dir. Es gab nie einen Präsidenten, der den Namen Jesu öfter anrief als Sie. Es gab nie einen Präsidenten, der sagte, ja, ich liebe Jesus, aber ich liebe Menschen aller Glaubensrichtungen, wie Dr. Phyllis sagte. Sie haben ein Herz für alle Amerikaner und Sie zeigen das heute. Ich bin froh, Sie als Vorsitzender zu repräsentieren. Stolz, Ben Carson als stellvertretender Vorsitzender und jedes Mitglied des Komitees zu haben. Wir werden Ihnen dienen. Wir werden dem Volk dienen und was am wichtigsten ist, wir werden Gott dienen. Vielen Dank, Mr. President.
Und unter Präsident Trumps Führung wird der Glaube nicht beiseite geschoben. Er wurde dorthin zurückgebracht, wo er immer hingehört hatte. Und das ist wesentlich.
Wir bringen die Religion in unser Land zurück. Und wie ich sage, bringen wir sie größer, besser und stärker als je zuvor zurück. Ich danke Ihnen sehr.
Nun, Martin, Jetzt gibt es diese Kommission für religiöse Freiheit. Und der Vorsitzende ist Dan Patrick. Ich denke, er ist der Vizegouverneur von Texas, richtig?
Ja.
Also eine prominente politische Figur. Aber offensichtlich ein Evangelikaler mit einem Herz für diesen Vorgang. Interessanterweise ist der stellvertretende Vorsitzende ein Adventist. Nun, es kommt darauf an, wie man diese religiöse Freiheit definieren wird. Wenn diese religiöse Freiheit so definiert wird, dass man dem Gemeinwohl dient, dann ist der nächste Schritt, der sich im Projekt 2025 findet, das Umsetzen von Sonntagsgesetzgebung. Und anfangs haben sie vielleicht Raum für andere Interpretationen. Aber laut des Dokuments ist der Sonntag der Standard. Wenn nun der Konsens sehr stark wird und dem ein päpstliches Gesetz entspringt, das im Gegensatz zu einem biblischen Gesetz entsteht, das vom siebten Tag spricht, mich interessiert, wie sich das entwickelt. Ich werde nicht darüber urteilen, bis es schließlich passiert, aber ich weiß, was die Schrift darüber sagt, was geschehen wird.
Ja.
Und das beunruhigt mich.
Ja, mich beunruhigt das auch. Und wir haben auch klare Anweisungen vom Geist der Weissagung, was die Einmischung in Politik anbelangt.
Also, das ist ein sehr, sehr interessanter Zeitabschnitt. Aber kannst du sehen, wie man die Religion systematisch hineingebracht hat? Und er gab zu, dass es hinsichtlich der Einheit von Kirche und Staat eine rechtliche Verwicklung geben würde. Doch er sagte, das werden wir gewinnen. Im Grunde werden wir diese Vorstellung, dass Kirche und Staat nicht vereint sind, ausmustern.
Ja, er sagte, vergesst das.
Es ist eine Prophetieerfüllung.
Oh, sicher doch.
Er sagte noch etwas Interessantes. Als Zeichen des Respekts in Erinnerung an seine Heiligkeit, Papst Franziskus, Kraft der mir von der Verfassung und den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika übertragenen Autorität als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, befehle ich hiermit, dass am Tag des Begräbnisses die Flagge der Vereinigten Staaten am Weißen Haus und bei allen öffentlichen Gebäuden und Plätzen auf Halbmast wehen soll. Zuerst ist das ein Anerkennen der Position und des Ansehens des Bischofs von Rom, richtig? Und es ist ein Mahlzeichen, ein Zeichen des Respekts. Was ist, wenn sie letztlich dessen Mahlzeichen oder Zeichen der Autorität umsetzen?
Mit Sicherheit.
Das wäre doch interessant. Einer der Kardinäle, einer der Favoriten unter den Konservativen, er ist nicht der einzige konservative Kardinal, es gibt noch andere, die Chancen haben. Donald Trump selbst hat einen Kardinal erwähnt, der ebenfalls auf der konservativen Seite steht. Es gibt also eine ganze Reihe von ihnen, die im Rennen sein könnten. Einer davon ist Robert Sara. 5 Zitate von Kardinal Robert Sara, ein Favorit unter den Konservativen, der Papst Franziskus nachfolgen könnte. Konservative setzen sich für ihn ein, da er die auf Lehre und Liturgie ausgerichtete Papstherrschaft der Päpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Widerspiegelt. Also halten wir doch am katholischen Ritual fest, das übrigens von der Tradition diktiert wird. Er ist unter denen, die als möglicher Ersatz für Papst Franziskus im Gespräch sind. Ein Mann wie er würde mit dem allgemeinen Denken der gegenwärtigen Politiker im Weißen Haus übereinstimmen.
Momentan. Und sogar mit dieser Aktivistengruppe Katholiken für Katholiken.
Richtig. Also das ist sehr interessant. Früher stand Sara dem Wohltätigkeitsrat Cor Unum vor und geriet bei vielen Anlässen mit Papst Franziskus aneinander. Ihre ideologische Kluft spitzte sich besonders ernsthaft zu, als Sara und Benedikt, der als amtierender Papst 2013 in den Ruhestand ging, zusammen ein Buch mit dem Titel Aus der Tiefe des Herzens, Priestertum, Zölibat und die Krise der katholischen Kirche verfassten. Darin verfochten sie eine mehr traditionelle Handhabung. Vance, einer der letzten Würdenträger, der Franziskus am Ostersonntag vor seinem Ableben treffen sollte, bezog sich in jüngsten Ansprachen auf Papst Johannes Paul II., der ideologisch Sarah näher steht. Es scheint also eine Distanzierung von der liberalen Seite zu erfolgen, zurück zur konservativen Seite. Wie wir es gesagt haben, Martin, das wäre eine Heilung der Wunde.
Definitiv. Kann es auch eine Heilung sein, wenn es bei der Wahl wieder ein liberaler Papst wird?
Nun, es spielt nicht wirklich eine Rolle, ob der gewählte Papst jetzt ein Liberaler, ein Konservativer oder ein Moderater irgendwo dazwischen ist. Was die Wunde heilen würde, wäre, wenn Kirche und Staat zusammenkommen und die Normen und Standards der Kirche per Gesetzgebung umgesetzt werden. Das heilt die Wunde vollständig. Denn das gibt katholische Moralität als Gesetz heraus, zugunsten des Papsttums, auch wenn es der Schrift widerspricht. Also das würde die Wunde heilen. Aber der Katholizismus hat immer argumentiert, dass das System, das im Mittelalter vorhanden war, bei dem aus der Tradition heraus die Position des Papstes kritiklos akzeptiert wurde, das möchten sie wiederhaben. Und die Rituale, die sie hatten, hielten die Menschen in Unwissenheit.
Ja, das ist wahr.
Und wir wollen auch heute, dass die Menschen in Unwissenheit bleiben. Denn wir müssen uns auf das Ritual konzentrieren, anstatt auf das Wort.
Das stimmt. Ich wollte nur etwas sagen, was mir gerade beim Gespräch einfiel. Wie du sagtest, braucht man jemanden, der diesen Platz einnimmt, der populär ist.
Ja.
Nun, Papst Franziskus war zu Anfang sehr populär. Doch dann... Aber wenn wir uns das tatsächlich ansehen, und wir haben das oft erwähnt, auch wenn er bestimmte Sachen sagte, die sehr liberal waren, änderte er nie die Lehren.
Nein, die Lehren blieben. Und das Zweite Vatikanum hob nicht eine einzige Lehre auf. Und wie es Bischof Schneider sagte, kann man es auch nicht, denn es ist ex cathedra.
Ja.
Sie sind unfehlbar. So wenn jemand zurück zu dieser Unfehlbarkeitsgeschichte geht, sollte der Protestantismus sich schrecklich aufregen. Sie sollten einen Anfall bekommen. Sie sollten einen Schlaganfall bekommen. Aber ich garantiere dir, da wird kein Pieps kommen.
Tatsächlich unterstützen sie es, weil sie wollen, dass diese Moralität scheinbar zurückkommt.
Sie wollen eine irdische Autorität, die sie sich ansehen können. Eine Umsetzung ihrer Macht auf Erden. Und vergessen wir doch das Reich Gottes. Denn wir werden es errichten und Jesus wird es sich vom Spielfeldrand aus ansehen und sagen müssen, gut gemacht, meine kleinen Soldaten da unten, ihr haltet jetzt jeden unter Kontrolle, zu meinen Gunsten, auch wenn ihr alles im Widerspruch zur Schrift macht.
Ja, noch kurz etwas, bevor wir weitermachen. Wenn man Bischof Sarah sieht,
Kardinal Sarah,
in der letzten Folge erwähnten wir den schwarzen Papst. Nun, vielleicht solltest du das einfach erklären.
Das hat einige Leute verwirrt und dachten, das wäre eine Rassengeschichte. Das hat überhaupt nichts mit einer Rassenfrage zu tun. Es geht um die Kleidung, die sie tragen. Der schwarze Papst ist das Haupt des Jesuitenordens und er residiert ebenfalls in Rom und er ist die Macht hinter dem Thron. Er ist der General der Armee. Er ist derjenige, der auf dem Boden umsetzt, was gewünscht wird. Und er schaut darauf, dass es umgesetzt wird und alle politischen Gesellschaften unterwandert. Also das ist der schwarze Papst. Nicht aufgrund seiner Hautfarbe, sondern aufgrund des Gewandes, das er trägt. Dann hat man den weißen Papst. Er ist derjenige, dem sie den Treueschwur leisten. Aber in ihrer Arbeit sind sie so vereint. Und ihr Ziel ist dieser erneute Ultramontanismus. Die ganze Macht in einem Mann. Genau das wollen sie umsetzen. Wenn der nächste Papst schwarz sein sollte, also was seine Hautfarbe betrifft, dann könnte man witzeln und sagen, es gibt zwei schwarze Päpste. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so.
Nein.
Seine Hautfarbe spielt wirklich keine Rolle, weil das überhaupt keine Rassenthematik ist.
Ja.
Es ist das religiöse System, das umgesetzt wird. Das mag als Witz gedacht sein, aber es könnte auch unterschwellig gemeint sein.
Mit Sicherheit. Vielleicht sogar ein bisschen prophetisch.
Ja, als Trump ein Bild von sich als Papst auf sein sozialen Netzwerk postete, da gab es viel Wind und auch Geschrei. Aber es gab Tausende, die es liebten, stimmt's?
Ja, Hunderttausende.
So wie ich das sehe, war es wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber es könnte prophetisch sein. Natürlich nicht, dass er Papst werden wird. Nicht so. Sondern, dass er für den Papst etwas umsetzt.
Ja, sicher doch. Schau, auch wenn er nicht Papst ist, wird er alles machen, was der Papst will.
Alles, was er will. Also wird er wie der Papst handeln. Tatsächlich wird er zugunsten des Papstes das tun, was er gerne selbst tun würde, aber öffentlich nicht kann. Aber er macht es klammheimlich.
Er würde es so machen, wie die Päpste im Mittelalter es machten.
Im Mittelalter. Trump wird einfach sein Stellvertreter sein und es zu dessen Gunsten tun. Das Bild wurde kommentarlos und ohne Erklärung auf dem persönlichen Account des US-Präsidenten veröffentlicht. Dann auf dem X-Account des Weißen Hauses und auf Accounts von Instagram. Vielleicht war da Unfug im Spiel, aber vielleicht ohne oder mit ihrem Wissen eine prophetische Andeutung.
Ist es nicht einer der Tricks der Jesuiten, dass man eine Tatsache vor aller Augen stellt?
Ja, das ist eine Norm der Geheimgesellschaften. Man versteckt Dinge vor aller Augen. Das kommt nur einige Tage, nachdem der Weltführer witzelte. Er wäre gern der Papst. Letzte Woche wurde er auf den Rasen des Weißen Hauses von Reportern gefragt, wen er gern als Nachfolger von Franziskus hätte. Und er erwiderte, ich würde gern Papst sein. Das wäre meine allererste Wahl. Er fuhr fort, dass er keine Vorliebe habe, aber es gäbe in New York einen Kardinal, der sehr gut sei. Nun zuvor sagte er, dass Kardinal Burke eine exzellente Wahl sei. Jetzt bezieht er sich wahrscheinlich auf Kardinal Dolan. Beide wären Traditionalisten, wenn sie zum Zuge kommen würden. Es gibt eine ganze Reihe. Ich sage nicht, dass sie es werden, aber es wäre interessant, wenn es irgendjemand von ihnen werden würde. Was ihn selbst angeht, wurde er presbyterianisch erzogen. Das ist kalvinistisch. Doch er widerrief und betrachtet sich jetzt als ein nicht an eine Denomination gebundener Christ. Was wahrscheinlich ein weiser Schachzug ist, wenn man dieses ökumenische Klima haben möchte, was ja auch Rom möchte.
Ja, definitiv. Tatsächlich muss er das. Also was er machte, war genau genommen, die Bibel beiseite zu legen.
Ja.
Um sagen zu können, ich möchte mich niemandem anschließen, sodass ich frei sein kann. Es ist wie eine katholische Lehre.
Es ist ein sehr cleveres System. Nun kommen wir doch zu Project 2025. Weil das in Wirklichkeit das Manuskript, die Vorlage ist, nicht wahr? Dieser Artikel hier vom 20. März befasst sich mit dem Bildungsministerium, das so viele liberale Ideen hereingebracht hatte, dass man es ausgelöscht haben wollte. Bildung ist ein wesentliches Ziel auf dem Wunschzettel rechter Politik, der als Project 2025 bekannt ist. Das stammt von der BBC. Das 900 Seiten starke Dokument fordert mehr Schulwahlmöglichkeiten. Im Wesentlichen die finanzielle Unterstützung religiöser und privater Schulen mit öffentlichen Geldern, was auch der Inhalt eines früheren Präsidialerlasses von Trump war. Die Frage stellt sich, auch wenn Trump sich von Project 2025 distanziert, ob er es denn umsetzt?
Definitiv.
Denn Taten sprechen oft lauter als Worte.
Genau. Das mag schon sein. Es kann ein Wortspiel sein. Er selbst distanziert sich, aber sein ganzes Kabinett ist fest und eifrig damit beschäftigt.
Richtig.
Ja, er selbst macht es nicht direkt.
Richtig.
Aber alles andere.
Es ist wie die katholische Kirche, die sich selbst von der Freimaurerei distanziert. Während die meisten ihrer prominenten Leute Freimaurer sind, richtig? Während Trump sich vom Project 2025 distanzierte, nominierte er verschiedene seiner Autoren, um Schlüsselpositionen in der Regierung zu besetzen. Und viele seiner ersten Präsidentenverfügungen folgen dicht den Vorschlägen, die im Dokument dargelegt sind. Sie fragen, ob dieses Projekt 2025 jetzt Politik ist oder ob es ein Wunschzettel ist. Sie haben es von Politik zu Wunschzettel herabgestuft. Aber ist es nicht dasselbe, wenn man eine Präsidentenverfügung schreibt und der Wunschzettel Politik wird?
Natürlich. Deswegen sagte ich ja, da wird mit Worten jongliert und gespielt.
Es wird clever mit Worten jongliert. Ist das eine Frage? Macht 2025 das Projekt Amerika wieder katholisch? Ist das eine gute Frage? Nun, er ist mehr wie ein Jesuit im schwarzen Gewand gekleidet, richtig? Spielt er also eine Doppelrolle? Wir wissen es nicht. Sky News greift das auf und fragt, Project 2025 folgt Donald Trump, einem Skript des rechten Flügels, und was steht als nächstes an? Dann gehen sie in eine Reihe von Dingen durch, die tatsächlich umgesetzt wurden. Sehen wir es uns doch an, was Project 2025 sagte. Das Dokument mahnte an, dass der Präsident Bestimmungen schreddern und die Entlassung von Angestellten des Bundes erleichtern sollte. Was Trump machte, vom Tag seines Wiedereinzugs ins Amt, hat Mr. Trump Verbündete angewiesen, dem sogenannten tiefen Staat nachzustellen, indem er Bundesbehörden einschließlich des FBI und das Justizministerium viel mehr unter die Kontrolle des Präsidenten brachte.
Ja.
Er machte es also. Was stand da noch? Illegale Immigration sollte beendet, nicht abgeschwächt werden. Die Grenze sollte versiegelt und nicht neu priorisiert werden. Was machte er? Er versprach umfassende Abschiebungen und erklärte einen nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko und stoppte es im Grunde.
Ja, zu 99,9%.
Setzte er es also um?
Sicher doch.
Was sagte das Projekt noch? Der nächste konservative Präsident muss die Einrichtungen der amerikanischen Zivilgesellschaft zu schwer erreichbaren Angriffszielen für woke Kulturkrieger machen. Macht er das gerade?
Da ist er sehr dahinter.
Hat er es auf die Universitäten abgesehen?
Du hast es vorhin erst erwähnt.
Eine Präsidentenverfügung nach der anderen. Es heißt, dies sollte so gemacht werden, dass man Begriffe wie Diversität, Gleichstellung und Inklusion, Englisch als DEI abgekürzt, Gendergerechtigkeit und Abtreibung streicht. Stoppen Sie nicht die ganze Finanzierung?
Ja.
Identifizierte das Effizienzministerium nicht all das und beendete es einfach?
Es wurde gestoppt. DEI wurde man sofort los. In der ersten Präsidentenverfügung am ersten Tag.
Und was für ein Ärger rief das hervor? Verbrennen sie als Konsequenz nicht Teslas und machen alles Mögliche?
Man hatte überall Proteste, aber jetzt sehe ich auch Gegenproteste.
Na schön. Was hat er gemacht? Er versprach einen Krieg gegen Woke und hat es mit Sicherheit eingehalten. Seine Präsidialverfügungen legten fest, dass es nur zwei Geschlechter gibt und brachten der finanziellen Unterstützung der Regierung für DEI-Programme ein Ende, während das Pentagon seine Online-Plattform von DEI-Inhalten säuberte. Das war klar. Ist es ein Wunschzettel oder ist das eine Umsetzung? Nun, wenn man finanzielle Mittel dazu benutzen kann, um Menschen dazu zu zwingen, das zu tun, dann ist das eine Erfüllung von Daniel Kapitel 11.
Definitiv. Dieser Wunschzettel lässt mich an eine Online-Shopping-Tour denken. Da gibt es auch eine Wunschliste. Er legt den Wunschzettel in den Einkaufswagen und ist eifrig dabei.
Ja, es liegt im Einkaufswagen. Was besagte es noch? Zum Thema Zölle und Handel ist das Dokument gespalten. Was Trump getan hat, während er sich bei anderen politischen Strategien als beweglich erwies, sprach Präsident Trump seit Jahrzehnten von seiner Liebe zu Zöllen. Seine Serie an weltweiten Zöllen ließ Märkte abstürzen und Verbündete taumeln. Aber es wird eine neue Wirtschaftsordnung geben. Und wenn er die Welt zwingen kann, dann muss er einiges an Macht haben.
Oh, nun rennen nicht alle konfus herum, einschließlich unseres eigenen Landes?
Und kann er die Wirtschaft dazu benutzen, um Ideologien zu forcieren?
Ja.
Okay. Was stand da sonst noch? Die Bildungspolitik des Bundes sollte begrenzt und schließlich das Bundesministerium für Erziehung und Bildung ausgeschaltet werden. Was machte er? Er unterschrieb eine Präsidialverfügung, in der er die Auflösung des Bildungsministeriums forderte. Besser kann man das nicht umsetzen.
Nein.
Was kommt als nächstes? Wie hieß es darin? Die nächste konservative Regierung sollte eine weltweite Förderung durch USAID verringern, indem das Amt zumindest auf das Niveau seines Budgets von 2019 vor der Covid-19-Pandemie zurückkommt. Hat er das gemacht? Zu 100%. Er ist noch weit darüber hinausgegangen. Stattdessen ist er dazu übergangen, es komplett aufzulösen. Was sagte Project 2025 noch? Die extreme Klimapolitik der beiden Regierungen hat die globale Nahrungsmittelunsicherheit und den Hunger verschlimmert. Deren Agenda gegen fossile Brennstoffe hat zu einem scharfen Anstieg der globalen Energiepreise geführt. Lass uns also dieses Problem lösen. Und ein guter Blackout in Spanien mag seinen Punkt noch unterstreichen. Kannst du sehen, wie all das zusammenpasst?
Ja, sicher doch.
Was hat er gemacht? Er hat die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausgenommen. Präsident Bidens Ziele zu Elektrofahrzeugen widerrufen und versprochen zu wiederbohren. Drill, baby, drill. Hat er es also umgesetzt?
Fertig und auf dem Weg.
Okay. Was ist mit diesem Punkt? Die Entscheidung des obersten Gerichts, den Schutz für Abtreibungen aus Roe gegen Wade zusammenzustreichen, wird als größter Gewinn für die Familie seit einer Generation gefeiert. Doch es heißt, die Dinge sollten hier nicht aufhören. Während sein anfänglicher Windstoß an Präsidialverfügungen keine Maßnahmen enthielt, um das Comstock-Gesetz, das ein Verstandsverbot für Abtreibungsmittel beinhaltet, auszuweiten oder durchzusetzen, sagte Dr. Long, es sei noch recht früh in der Amtszeit des Präsidenten. Martin, das ist also eine sehr langfristige Agenda. Zuerst muss man die Dinge an Ort und Stelle bekommen, die einem ermöglichen, einen Hebel anzusetzen, richtig?
Das ist wahr.
Man kann keine Ideologie umsetzen, bis man nicht die Hebel hat, um sie durchzusetzen. Richtig?
Man kann sehen, wie das zusammenkommt.
Was sagte Project 2025 noch? Das breit gefächerte Skript zur Militärmacht sprach die US-Alliierten an, weitaus größere Verantwortung für ihre konventionelle Verteidigung zu übernehmen. Was hat er getan? Ähnlich wie Project 2025 drängte Mr. Trump und seine Regierung die NATO-Verbündeten mehr für die Verteidigung auszugeben. Im Grunde zwingt er sie.
Ja, das tut er.
Er bittet sie nicht nur.
Oh nein.
Was sonst noch? TikTok ist faktisch ein chinesisches Spionagewerkzeug, das vom Präsidenten gesetzlich verboten werden sollte. Trump versucht unter Androhung eines Verbots einen Verkauf der US-Operation der App an ein US-Unternehmen einzufädeln. Er hält sich an die Vorgaben. Ich bin auf das nächste gespannt.
So ist es.
Und nicht wir erwähnen das, sondern Sky News.
Ja.
Richtig?
Definitiv.
Lass uns das klarstellen. Was kommt als nächstes? Was könnte als nächstes kommen? Wenn Mr. Trump fortfährt, Project 2025 wiederzugeben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, enthalten einige nicht verwirklichte Teile des Dokuments Folgendes. Dessen Fokus auf die Familie, die sich laut des Dokuments in einer Krise befindet. Es wird angefügt, es ist an der Zeit für die Macher in der Politik, die Machtstellung der Familie, deren Entstehung und inneren Zusammenhalt als ihre oberste Priorität hervorzuheben und sogar die Regierungsgewalt. Meint das Gesetzgebung?
Ja.
Einschließlich der Besteuerung dazu zu nutzen, die amerikanische Familie wiederherzustellen. Wobei einer der Autoren sagte, jeder Bedrohung für die Stabilität der Familie muss entgegengetreten werden. Was ist das allererste, was das Papsttum anfragte, um die Familie zu ihrem ursprünglichen Zweck zurückzubringen? Welche eine Sache fragten sie an?
Sonntagsgesetze.
Sonntagsgesetze. Befindet sich das auch in dem Dokument?
Das befindet sich auch darin.
Ja.
Aber es hatte schon seit langem in Europa einen festen Platz.
Ja.
Die Europäische Sonntagsallianz, die das die ganze Zeit pusht.
Aber wenn Sie das anfragen und das allererste Thema bezüglich eines Wiederaufleben-Lassens der Familie eine gemeinsame Zeit ist, die man miteinander verbringt, als Familie, nicht nur um die Familie an sich zu fördern, muss es eine synchronisierte Zeit sein. Eine synchronisierte Zeit. Martin, wie synchronisiert man Zeit? Das bedeutet, dass es nichts hilft, Mama einen freien Mittwoch zu geben und Papa einen freien Sonntag. Denn dann ist die Familie auseinandergerissen. Es hilft nichts, wenn ein Teil der Familie Schulvorschriften unterliegt und der andere Teil Arbeitsvorschriften. Das ist keine synchronisierte Zeit. Wie bekommt man sie alle zusammen? Man muss einen gemeinsamen Ruhetag haben. Kann man zwei haben?
Nein.
Kann man drei haben?
Nein.
Was ist also der Standard? Einer.
Sicher doch.
Wie hieß es in Project 2025? Auf welchen Tag fällt der Standard?
Sonntag.
Das Argument muss also lauten, synchronisierte Zeit, um die Familien zusammenzubringen. Das bedeutet, jeder andere Tag, auch wenn er in Bezug auf religiöse Freiheit zu Anfang erlaubt ist, muss schließlich einer synchronisierten, arbeitsfreien Zeit weichen. Das bedeutet, nur ein Tag pro Woche kann erlaubt sein, damit die Wirtschaft nicht leidet. Das ist für das Gemeinwohl. Deshalb wird es standardmäßig auf Sonntag fallen. Steht das als nächstes auf der Agenda?
Nun, ich denke, es wird sehr stark priorisiert.
Nun, Sky News stellt die Frage.
Ja, sie erwähnen auch andere, aber das ist das Erste.
Das ist das Erste bei der Frage. Was ist als nächstes dran?
Denn
ich hoffe, dass Sie tatsächlich recht
sicher
haben.
Sicher doch. Es heißt ja, dass sie sich in einer Krise befindet.
Ja.
Also alles, was in einer Krise steckt, nun, das bedeutet, dass es Priorität
bekommt.
Doch
bevor man das umsetzt, muss man zuerst den Hebel haben, um es umzusetzen. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern sorge dafür, dass es weltweit gemacht wird. Und das Papsttum wird eine sehr hervorgehobene Rolle dabei spielen. Laudato Si und Project 2025 räumen ihm einen sehr prominenten Platz in ihrem Schriftentum ein. Also Project 2025 spricht über die Sabbatruhe. Gott bestimmte den Sabbat als Ruhetag und noch bis vor ganz kurzem suchte die judäo-christliche Tradition, diesen Auftrag durch moralische und gesetzliche Arbeitsregelungen an diesem Tag zu ehren. Martin, judäo-christliche Tradition. Das bedeutet, dass man allen Antisemitismus und alle antichristliche Voreingenommenheit beenden muss.
Das hat man schon.
Alles beieinander. Hier gibt es nur ein kleines Problem, dass nämlich die Judäo-Seite den Samstag hält und die christliche Seite den Sonntag.
Also eine davon.
Welche davon? Welcher ist der nationale Ruhetag der Banken? Sonntag.
Ja.
Der Sonntag. Was ist die Tradition der Menschen im Allgemeinen?
Der Sonntag.
Der Sonntag. Was das angeht, ist das Judentum eine Minderheit. Wenn sie auf einen Sabbat am Samstag bestehen und die Adventisten sich ihnen anschließen, werden sie immer noch eine Minderheit sein. Und wenn sie inklusive sein und einen synchronisierten Ruhetag haben wollen, muss früher oder später einer von beiden den Platz räumen.
Ja.
Welcher wird das sein?
Die Geschichte wird sich wiederholen.
Okay.
Es wird der Sonntag werden.
Konstantin, machte er nicht ein Sonntagsgesetz?
Ganz genau. Dann gab es immer noch das Judaisieren. Man hatte den Sabbat und den Sonntag.
Und dann machte der Katholizismus ein Anti-Sabbat-Gesetz. Das ist Geschichte. Wenn Donald Trump mit Konstantin verglichen wird, bedeutet das, dass er zugunsten des Bischofs von Rom handelt. Dann sollten die Wünsche des Bischofs von Rom, dann sollte für das Zeichen seiner Autorität, für das Halten des Sonntags ein Gesetz gemacht werden und ein Gesetz gegen das Halten des Samstags. Ich frage mich, wer kapitulieren wird. Werden es die Juden sein oder werden es die Adventisten sein? Überlassen wir das der Vorsehung. Schauen wir doch, was geschehen wird. Darüber hinaus macht ein gemeinsamer freier Tag es Familien und Gemeinschaften möglich, gemeinsame Freizeit zu genießen. Das ist eine synchronisierte Zeit. Anstatt als losgelöstes Individuum und bietet einen gesünderen Lebensrhythmus für alle. So lautet das Dokument.
Es ist das Gemeinwohl.
Es kommt direkt aus dem päpstlichen Denken. Der Kongress sollte die kommunale Ruhe fördern, indem er die Gesetze zu fairen Arbeitsstandards FLSA 9 abändert und einfordert, dass Arbeitnehmern das 1,5-fache für Arbeitsstunden am Sabbat gezahlt wird. Dieser Tag wäre standardmäßig der Sonntag. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Ob jetzt der Vorsitzende ein Evangelikaler oder der Vize ein Adventist ist oder ob noch ein Jude mitmischt, wird die Thematik Sonntag versus Samstag nicht einfach verschwinden. Die Frage lautet, wer wird kapitulieren? Und welcher Tag wird schließlich erzwungen, um einen synchronisierten Ruhetag zu haben? Weltweit.
Ja.
Denkst du, dass die Gewerkschaften eine Rolle darin spielen werden?
Ja, sie spielen eine große Rolle.
Verfechten die großen Gewerkschaften in Europa den Sonntag?
Definitiv. Alle.
Alle. Martin, wir können uns auf einen interessanten Ritt gefasst machen. Deshalb meine ich, dass wir in Anbetracht dieser Dinge beten müssen. Denn ich denke, dass sich das Skript, wie es in der Schrift festgehalten wird, vor unseren Augen entfaltet.
Und wir brauchen Gebete. Und nicht ihr Rosenkranzgebet.
Nein. Lass uns Gott in aller Schlichtheit bitten. Himmlischer Vater, in deiner Hand liegt die Geschichte. Du hältst die Zügel, wir wissen das, weil du im Buch Daniel und Offenbarung die Geschichte im Voraus vorhergesagt hast. Jetzt, wo wir sehen, dass eben diese dort niedergeschriebenen Dinge sich vor unseren Augen entfalten, bedeutet das, dass wir eine Entscheidung zwischen verschiedenen Königen treffen müssen. Einige haben den Anspruch, dass die Könige dieser Welt die Moralität diktieren werden, und die Bibel hat einen anderen Anspruch. Wenn man nicht an der Moralität der Schrift festhält, dann liebt man Gott nicht. Denn wenn man Gott liebt, wird man seine Gebote halten, und wenn man sie nicht hält, wird man als Lügner bezeichnet. Himmlischer Vater, wir wollen keine Lügner sein. Wir wollen deine Gebote halten und keine veränderten Verordnungen, die dem Gemeinwohl dienen. Hilf uns bitte, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.